Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge 208. Der Worum-Podcast ist wieder da und es fühlt sich irgendwie so an, als hätten wir wirklich elendig lange nicht miteinander geredet, mein lieber Thomas. Ich sag dir sofort offiziell Hallo, will nur noch mal eben schnell sagen, der Titel ist Programm für diese Folge, denn der Vorteil, dass wir in Folge 207 auf das Freiburg-Spiel geguckt haben, lässt uns heute den unverbauten Blick auf das Spiel am Wochenende in Wolfsburg werfen. Und deswegen heißt die Folge das Auto House of Pain. Was das zu bedeuten hat, bespreche ich jetzt mit meinem Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann. Schön, dass du da bist, mein Lieber.
Hallo, guten Tag. Auto House of Pain. Du musst das ja auch ein bisschen, ne, kleine Reminiszenz an die Anfänge des Hip-Hop.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie viele der Leute diesen Song eigentlich wirklich noch kennen. Kleine Anekdote am Rand. Ich habe neulich irgendwo mal ein YouTube-Video gesehen, wo Gen Z-Leute House of Pain, das Musikvideo, zum ersten Mal gesehen haben. Mhm. Und von Jump Around. Und ja, was soll man sagen? Die waren sehr verwundert, dass es sich dabei um weiße irische Einwanderer handelt und nicht irgendwelche herkömmlichen Hip-Hop-Künstler aus der Black-Community. Deswegen, House of Pain, Jump Around. Wenn ich jetzt ein wirklich guter Techniker wäre, würde ich ein kleines Snippet des Songs einspielen. Aber wen das wirklich interessieren sollte, wie House of Pain und Jump Around klingt, der googelt es, wenn er es nicht im Ohr hat.
So, wenn du deine Versprechen halten würdest, du Hip-Hop-DJ, ja. Aber wir wollen ja jetzt nicht aus deiner Vergangenheit plaudern.
Dafür werde ich hier nicht bezahlt.
Das ist richtig, aber bei einer Sache wollte ich dir schon mal zustimmen. House of Pain, jetzt nicht unbedingt die Klischee-Rapper in den 80ern,
optisch. Ja, das stimmt.
Das ist richtig. Stimmt. Dann geiler Song.
Ja.
Muss man sagen.
Und der Titel passt so gut, mein Freund. Großes Kompliment.
Ja, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns, um mit dem Titel warm zu werden. Aber Auto House of Pain, es passt im Prinzip schon, weil, ja, und das haben wir ja auch eben nochmal festgestellt, es ist schon eins der größten Kackspiele in jeder Saison eigentlich, finde ich. Also wenn man sagen kann, weiß ich nicht, wenn um in unseren Bildern zu bleiben, wenn Bayern München der Zahnarzttermin ist, ja, und Bayer Leverkusen jetzt, was jetzt im Alter neu dazukommt, die Darmspiegelung zweimal im Jahr, ja, dann ist vielleicht das Auswärtsspiel in Wolfsburg, Auto House of Pain, ist vielleicht sowas wie ein Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle. Ja, also es ist irgendwie machbar und es ist auch kein Bohren und Weisheitszähne und Darmspiegelung, aber es nervt so und keiner braucht das.
Genau. Und es tut nicht weh, aber es ist langweilig.
Ja, es tut irgendwie auf einer anderen Ebene weh. Ja, man kriegt nicht arschvoll, aber man ist absolut braindead. Ey, man auswärts in Wolfsburg, beim
Belanglosigkeit, also wenn es die Definition des Begriffs Belanglosigkeit braucht, dann ist es Sonntagabend 17:30 in Wolfsburg.
Ja, irgendwie auch bei so einem völlig belanglosen ein Wetter, das man auch gar nicht richtig fühlen kann. Irgendwo so, ne, in halbdunkel, Spätnebel, aber auch noch nicht richtig kalt. In the middle of nowhere, in the middle of Sunday evening. Irgendwo an so einem Autobahnkreuz of Pain.
Ja. Ja. Und das trifft es so gut, man fühlt gar nichts. Und das kann ich dir auch aus diversen Auswärtsfahrten nach Wolfsburg, kann ich das so auch bestätigen. Wir waren ja sogar auch mal zusammen da. Ne?
Ja.
Das ist allerdings schon Myriaden her.
Richtig, und wir haben gewonnen, das weiß ich noch, und weil wir beide zusammen da waren und ich glaube noch Diego und Pizarro und so gespielt haben, damals war es ein okayer Ausflug, ja, aber ich habe mir damals schon gedacht, ey, Wolfsburg nochmal, mache ich nicht, aber du warst ja nochmal da und hattest eben vorhin schon zum Rant angesetzt, wie scheiße das war, und dann meinte ich, warte kurz, erzähl es jetzt,
bitte. Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder 2-3 Jahre her. Und ich war mit Jens und mit noch ein paar anderen Leuten, haben wir gedacht, ey, komm, jetzt fahren wir mal nach Wolfsburg. Das kann ja nur gut werden. Ja. Es war ein Abendspiel. Es war dann überraschenderweise, für uns zumindest überraschenderweise, auch meines Wissens nach ein Risikospiel, was zur Folge hatte. Es gab dort kein Bier. Ja. Und dann ist das Spiel, glaube ich, auch noch 1-1 ausgegangen. Also es war vielleicht, wenn nicht sogar wirklich die schlimmste Auswärtsfahrt, die ich hier mitgemacht habe. Es war schlimm.
Ja, glaube ich dir sofort. Mein Beileid nachträglich, sag ich mal. Danke. Und auch so ein bisschen Triggerwarnung. Man muss es da nicht. Man muss da nicht unbedingt hinfahren. Wer es tut, kriegt von Worum Podcast Tapferkeitsorden.
Ja, genau. Was ich nochmal eben gerade nachgucken will, ne? War das nicht auch so, dass die Werder-Fans im vergangenen Jahr massiv Probleme hatten in Wolfsburg? Ja, hier sehe ich es gerade. Es war nicht vergangenes Jahr, es war in diesem Jahr vergangene Saison.
Kann ich mich dran erinnern, nämlich allerdings waren sie gar nicht so weit gekommen, dass sie in diesem belanglosen Egalkackstadion saßen, ja, sondern die wurden ja schon, glaube ich, am Bahnhof gestoppt von der Polizei und das war eine Riesennummer, weiß ich noch, auch Grün-Weiße Hilfe hat sich später eingeschaltet und so. Lieben Gruß und danke für eure Arbeit an dieser Stelle. Ja. Und das ja auch schon auf so vielen Ebenen irgendwie, ja, absurd ist, dass Wolfsburg überhaupt Risikospiele haben soll, weil dazu braucht man doch zwei Fangruppen.
Ja, genau.
Oder?
Ja, das sowieso. Und war das nicht auch so, dass dann die Werder-Fans auch wirklich umgedreht sind? Erinnere ich das richtig?
Ich meine ja.
Ja, also lange Rede. Ich hoffe, dass es dieses Mal besser läuft. Ich meine sogar noch zu erinnern, dass es da also auch von Werder-Seite massive Kritik an der Polizei gab.
Und dass die sich sogar
entschuldigt haben oder so?
Richtig. Und ich will nichts Falsches erzählen, aber ich meine, dass damals zuständig verantwortlich Niedersachsens Innenminister Pistorius.
Ja, das kann sein.
Heute Entscheider über Krieg und Frieden, sag ich mal. Ja, damals.
Wenn der Scholz beerbt, den wähle ich nicht.
Genau deswegen. Das habe ich mir gemerkt.
Ja, genau.
Aber sind wir jetzt ja schon ganz gut am Ablästern, was ja immer gut ist, weil wir nicht über unsere eigenen Probleme sprechen müssen. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe, wie lange gibt's den VfL Wolfsburg, also VW Wolfsburg überhaupt noch?
Also, ach so, noch. Ich wollte gerade ansetzen zu, wurde gegründet 1907.
Ja gut, aber das waren auch die Zeiten, in denen Volkswagen noch ein Volkswagen war. Ja. Ne? So, und als die auch noch Autos verkauft haben, und das darf man ja auch nicht vergessen, die haben ja für diese ganze Region, wo ja nun auch jetzt nicht gerade, ich sag mal, das wilde Partyleben steppt da unten irgendwo zwischen Hannover, Braunschweig und Peine, ja, haben die da ja viel gemacht, als es dem Konzern gut ging, ne? Viel Sportsponsoring, viel Kultursponsoring als bei VW, als man es sich noch leisten konnte, sag ich mal. Ne? Ja. Aber das ist ja irgendwie schon strange, dass wir mittlerweile darüber reden, ob wir mit Steuergeld Staatshilfen brauchen, um den Konzern zu retten, dass die ganze Fabriken schließen, aber dass trotzdem weiter dieses, ich sag mal, Autokonzern-Hobby, dieser Fußballverein mit einem Millionenetat, ja, der ja, weiß ich nicht, doppelt so hoch ist wie unserer, ich möchte nichts Falsches behaupten, mit Spielergehältern und so weiter. Also ich frage mich, wo soll da noch ein Markt sein, wenn der Konzern da kein Geld mehr reinschießt? Also,
ne? Oder hast du denn irgendwie gelesen, dass das zur Disposition steht? Weil das habe ich bislang überhaupt nicht mitbekommen. Nee, die haben ja wirklich immer sehr demonstrativ an daran festgehalten, an den Investitionen für den VfL.
Ja, ich hätte es allerdings auch gerne gelesen. Ne? Wie gesagt, also ich habe nichts gegen Fußballsponsor, alles okay, soweit, solange das geht. Aber wir kommen jetzt natürlich langsam in eine Zone, wo drüber gesprochen wird, ob irgendwie Werke in Deutschland geschlossen werden. Ja. Geschlossen mit tausenden Mitarbeitern und was da nicht alles dranhängt. Da wirkt es natürlich ein bisschen, also da kann man die Frage schon mal stellen, ob man sich dann noch halt so einen Konzernclub leisten möchte mit Gehältern, von denen, ich sag mal, so ein VW-Leiharbeiter aber nur träumt. Ne?
So. Es spricht wahrscheinlich nicht wirklich für mich, dass ich mich mit diesem Konstrukt nur so oberflächlich auseinandergesetzt habe, dass ich da in der Tiefe der Materie nicht wirklich mitreden kann, weil dieser Verein mir einfach scheißegal ist. Aber ich höre, was du sagst.
So. Ja, aber ich kann eigentlich auch nicht wirklich kompetent mitreden. Ich stelle nur Fragen.
Ja,
sehr gut. Ne? Aber ich kann mich damals dran erinnern, was mich auch schon immer gewundert hat, und dann schließen wir den Block Wirtschaft und Börse auch ab. Ja, kann ich mich dran erinnern, dass mich das auch wahnsinnig geärgert hat, dass die Commerzbank damals pleite war, nach Fehlspekulationen und so, unser Geld versenkt hat, mit Steuergeld gerettet wurde und das Frankfurter Stadion war der Commerzbank Arena. Warum?
Ja.
Tut mir leid, aber wenn man Sponsor ist und meint, man will seinen Namen da irgendwie prominent, für Werbezwecke einsetzen, dann muss man sich's auch leisten können, finde ich. Also das ist doch absurd.
Das Argument war wahrscheinlich, das war doch eh schon bezahlt.
I don't know.
Ja, We don't know.
We don't know. Das Auto in Westweserstadion gibt es ja auch nicht mehr.
Oder ich bin sowieso dafür, Fußball abzuschaffen. Das ist in der heutigen Zeit kann man dieses Milliardengeschäft einfach nicht mehr wirklich in der Öffentlichkeit verkaufen. Das kannst du keinem erklären.
Anyway,
Fußball abschaffen.
Kleiner Hörtipp an dieser Stelle, nicht abgesprochen. ARD Audiothek gibt es ein langes Gespräch, ich glaube mit Sport Insight oder so, vom WDR, mit Khaled Naha, dem Sportschau-Experten für Sportpolitik, ja, der auch ganz viel schlaue Sachen berichtet hat bei diesem DFL-Einstieg, bei dem Investorending und so weiter, bei der Vergabe der FIFA, der WM und so. Und das war ein super interessanter Talk darüber, dass sich ja Spieler beschweren, ey, wir stehen kurz vorm Streik, wir halten die Belastung nicht mehr aus. Ja. Wir spielen zu viel. Und der hat mal geguckt auf die nächsten beiden Jahre, wie sich da der Spielplan nochmal ändert. Ja. Das ist ja so krass. Ja. Ja. Wir werden gar keine Sommerpausen mehr haben. Es kommt eine Club-WM. Ne? Ja. Das ist wirklich der Hammer, aber führt jetzt zu weit. ARD Audiothek, wer kompetente Sportjournalisten hören möchte und nicht uns.
Ja, Khaled Naha, auch einen sehr, sehr guten X-Account.
Ja.
Mit ganz viel, ganz viel gut und kurz erklärten Aspekten von Sport und Fußballpolitik im Speziellen.
Ja, Teil der mehr, ja.
Dem folge ich sehr gerne.
Ich auch. Schlauer Typ, Sportschau auch, macht da tolle Artikel. An dieser Stelle mehr Belastung, auch durch mehr Länderspiele. Nations League, hast du geguckt?
Ja, natürlich. Also nenn mich Fähnchen im Wind, aber seitdem Nagelsmann nicht nur denken, sondern auch sagen, nachdem Nagelsmann den Laden übernommen hat, holt er mich mit jedem Spiel weiter rein. Ich bin wieder komplett angezündet. Entschuldige.
Komplett angezündet ist schon viel.
Ja, also und das ist ja dann aber auch wirklich der Leistung und dem Auftreten des Teams geschuldet. Kann mich noch daran erinnern, dass wir zu Hansi Flick Zeiten, also das haben wir ja immer nur angeschnitten bei uns in den Folgen, aber da war ja also auch bundesweit also die Stimmung also sowas von im Keller, was die Nationalmannschaft anging.
Ja.
Und mittlerweile, ich finde, dass die einen geilen Ball spielen. Ich finde auch die neuen Leute, die Nagelsmann dazu holt, dass die komplett abliefern. Ja, ich finde selbst die Abwehr, die ich nun nicht für international konkurrenzfähig gehalten habe, mittlerweile komplett in Ordnung. Also ich bin wieder voll dabei und finde auch, dass wir wirklich einen guten Fußball spielen.
Ja. Ja, er hat ja auch das Team angezündet, ne, muss man sagen. Ja. So. Und da merkt man halt einfach, was es für einen Unterschied macht, wenn du, ne, ich sag's so, Bullshit-Bingo, hallo, wenn du ein Ubuntu erzeugen kannst und die Spieler selber wieder Bock haben.
Ja, genau.
Ne, und daran glauben und irgendwie wieder einen neuen Team-Spirit haben. Und dann, das siehst du ja auch an so Kleinigkeiten, dass Kimmich als Captain dann sagt, okay, dann gehe ich wieder nach rechts außen. So.
Ja.
Kratz mich nicht, kratz mein Ego nicht, ne?
Ja.
Ja, hast du die Spiele gesehen?
Ich habe die Spiele gesehen, war auch, also habe erst gedacht, so, oh Gott, gegen Holland kriegen wir eine Schraube, dann war ja auch noch Musiala ausgefallen und dann konnte, wer war denn noch ausgefallen? Hatte sich doch jemand kurzfristig noch verletzt von den Leistungsträgern, wer war denn das noch?
Ja,
auf jeden Fall hatten wir ziemliche Verletzungssorgen und dass die Leute, die nachgerückt sind, gerade auch in der ersten Halbzeit, da irgendwie echt weiter diese Dominanz aufziehen konnten, das fand ich schon echt extrem beeindruckend.
Ja.
Also gerade auch mit Stiller und Pavlovic im defensiven Mittelfeld und ich fand halt auch die Interviews so geil, ne, dass Nagelsmann auch meinte, ja, also wir haben da ja so Leute wie Andrich und so auch noch in der Hinterhand, aber die sind halt bei der WM auch 35.
Richtig.
So, ich muss halt jetzt schon gucken, dass ich halt eben auch mit Perspektive Leute entwickle und denen die Chance gebe und tut mir leid, funktioniert ja wirklich so mega.
Ja, das ist richtig, genau, Angelo Stiller, geiler Typ und Pavlovic, ja. Ey, was für ein geiles Zentrum da langsam ran wächst, ne? Ja. Der Groß ist ja auch schon weit über 30.
Ja, genau.
Also,
wie alt sind Pavlovic und Stiller? 18 und 21 oder so?
Ja, um die 20 auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. So kurz nach dem ersten Bartflaum, sag ich mal.
Wirklich?
Aber ja, schon so geile Strategen, ey.
Ja,
fand ich auch. Und wir wollen es jetzt auch nicht auswalzen. Aber weißt du, was ich gedacht hatte? Jamie Leveling, ja? Ein Typ, wo ich dachte, naja, mittelbegabt und dann ab 2026 bei Greuther Fürth, ne, ich spiele ja mit anderen Gescheiterten. Aber der ja auch auf dieser Stuttgart-Welle so wieder nach oben gesurft ist und auch wieder so ein Roleplayer, ne, der One-Trick-Pony, aber den Trick kann er halt, ne? Und weißt du, was ich da dachte? Ich dachte, diese Position, diese Rolle, die er da eingenommen hat, wo er ja auch nur reingespült wurde, ne, durch Ausfälle und so weiter. Aber ist das nicht eigentlich das Ding, wo ich Jinma gesehen habe schon vor 2 Jahren? Dass er da, genau der Spielertyp, der da vielleicht auch hätte ausgetestet werden können.
Ja, aber vielleicht hätte, keine Ahnung, ne? Aber vielleicht hätte Justin ja irgendwann mal schnuppern dürfen, wenn er nicht wirklich diese nervigen Verletzungen gehabt hätte.
Das meine ich, ne? Ohne Dominic Kaur.
Ja, 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 aber vor allem ja auch Ende der vergangenen Saison, ne?
Ja.
Also da hat er ja wirklich, also ja, den Rest der Saison verpasst durch diese blöde Infektion.
Ja. Aber das ist
wenn
so,
er dort auch, ja, wenn er da nochmal was gezeigt hätte, dann wäre er vielleicht schon etwas weiter oben auf dem Zettel gewesen.
Ja, und das ist halt genau diese Rolle, ne, wo er eigentlich gut reinpasst und wo du dann halt auch siehst, andere haben da auch Probleme, Formschwäche, wenn du dir einen Führig anguckst und so. Die hängen natürlich alle durch nach diesem Bombenjahr, was ja ganz normal ist so. Ja. Ne? Aber ja, das habe ich gedacht irgendwie und gibt noch Hoffnung für viele Scheichinnen und Scheichs, die im Buch der Wahrheit verewigt haben. Jinma wird noch Nationalspieler. Das habe ich noch nicht so ganz abgehakt, den Hot Take. Das kann ja durchaus noch kommen.
Apropos, hatten wir nicht auch irgendwie einen Hot Take mit Weiser wird Nationalspieler?
Habe ich dir doch die goldene Brücke gebaut. Erzähl die Story, du hast es mir eben, ich habe es gar nicht mitgekriegt.
Ja, ich habe es auch jetzt gerade nur als, bin vor der Aufnahme noch einmal kurz über den Artikel der Deichstube geflogen, angeblich mehr oder weniger schon alles geregelt für seine erste Nationalmannschaftsberufung für Algerien jetzt doch.
Algerien. Und ich schlage
es, ja. wir müssen uns dieses Trikot besorgen.
Ja, mega geil.
Mit wie war das noch, was haben wir gesagt, was kommt hinten drauf als Name? Al-Weiser?
Nein, Mitch L. Weiser.
Ja, genau.
Das passt doch so geil mit dem Mitch L. Weiser.
Ja. Ja, das finde ich total gut.
Und
ja,
auch da, ich weiß noch, hatten wir einen Hot-Take im Buch der Wahrheit. Mitch Weiser wird noch Nationalspieler und wir haben noch Witze drüber gemacht beim Eintragen. Ich weiß, ich check sofort, wer von euch tollen Menschen das gecallt hat. Aber weil wir noch meinten, naja, hat ja nicht gesagt, für wen.
Ja, genau. Ne? Papa ist Algerier, deswegen dürfte er dort spielen, ne? War das nicht so?
Nee, die Mutter.
Ah, die Mutter, okay.
Der Vater, Patrick Weiser, hatte ich Panini-Bilder, der war selber Profi, unter anderem bei Köln und so, kann ich mich dran erinnern. Ja, haben wir das abgehakt, da gibt's noch Hoffnung, aber nichts Genaues weiß man noch nicht. Und dann lass uns noch mal ganz kurz, wir haben uns gefreut für Jens Deje, der wieder berufen wurde für Dänemark nach langer Zeit. Und der
hat auch seine Einsatzzeiten bekommen. Die hatten auch 2 Spiele, meine ich.
Ja.
Ne? Im ersten hat er noch nicht gespielt. Im zweiten ist er dann irgendwie so um die 60. eingewechselt worden.
Mhm.
Und hat dann auch gleich den Ausgleich, hat den Ausgleich miterlebt auf dem Platz, sagen wir es mal so.
Genau.
Die haben in der Schweiz gespielt. Als er reinkam, haben sie 2-1 hinten gelegen und dann hat Eriksen noch den Ausgleich gemacht.
Genau. 2-2. Gutes Ergebnis für Dänemark. Der Schweizer Fußball irgendwie in einer Vollkrise, habe ich nebenbei mitbekommen. Die haben irgendwie noch nichts gewonnen da in dieser Nations League. Ja, und Romano Schmid, Österreich. Ich meine, das ist ja schon fast keine Überraschung mehr, dass er da glänzt.
Ja, 5-1 haben die gespielt, ne? Gegen Norwegen.
Ja.
Er hat ein Tor vorbereitet durch eine Ecke, aber ansonsten habe ich von dem Spiel nicht viel gesehen. Hast du irgendwie gelesen? Hat er sich gut gemacht?
Ja, er hat auf jeden Fall gute Noten und viel Lob bekommen. Ja. Und immer mehr, wie soll ich sagen, Erwähnung, ne? Von wegen, wie sehr der Marktwert steigt und was Werder da noch für eine, wie soll ich sagen, wie sagst du immer, für Silber? Nee. Was sagst du immer? Millionen Tafelsilber.
Also das Tafelsilber, ja, genau. Ne? Ja, ich guck gerade mal nach. Mittlerweile transfermarkt.de 13 Millionen wert.
Ja. Jo. Ich glaube, mit Abstand unser teuerster, unser
wertvollster. Mittlerweile dürfte das so sein, ja.
Spieler. Marco Friedl auch wieder eingeladen, aber ich glaube, beide Spiele komplett auf der Bank verbracht.
Ja.
Trotzdem für ihn wichtig, glaube ich, dass er wieder eingeladen dabei war, wurde. Ne?
Ja, aber trotzdem geiles Zeichen, habe ich dann gesehen. Der ist dann, glaube ich, auch früher zum Teamtraining zurückgekommen, als er das eigentlich gemusst hätte. Okay. Also er war dann glaube ich, am Dienstag schon wieder im Mannschaftstraining. weil er, wie gesagt, keine Zeiten gekriegt hat und schrieb die Deichstube noch, Friedel schon wieder da. Auch ein gutes Zeichen.
Friedel schont sich für Werder.
Ja, genau. Friedel bittet Rangnick um Nicht-Berücksichtigung. ja, aber dann haben wir unsere, war noch jemand unterwegs? Mio Backhaus war, glaube ich, noch unterwegs,
ja.
Mit der U20, ne?
Und Isak,
auch gespielt.
Weiß ich
und
gar
Isak,
nicht,
stimmt.
U21 Norwegen, ja, wobei, wie
haben,
gesagt.
Haben, glaube ich, verloren, meine ich, gelesen zu haben.
Kann sein und auch selbst wenn er 5-0 gewinnt mit Norwegens U21, solange er da unterwegs ist in den Länderspielpausen, bringt ihn das natürlich keinen Meter dichter ran an die Mannschaft. An die Profis, ne? Den wäre es halt echt eigentlich ganz schlau, mal hier zu bleiben in diesen Länderspielpausen.
Ich hatte jetzt irgendwo ein Interview mit Niemeyer gelesen, dass sie überlegen, ihn ab und zu mal in der U23 spielen zu lassen.
Ja, würde ich für eine gute Idee halten. Aber jetzt sind ja die Länderspielpausen auch erstmal rum und ey, ich bin heilfroh, ey, es ist ja okay, mag ja sein, dass Nagelsmann dich wieder anzündet und so. Aber ey, es ist auch trotzdem immer nur Kack-Länderspielpause. Ich möchte wieder Bundesliga-Fußball.
Ja, das unterschreibe ich dann auch wieder komplett. Das ist dann ehrlicherweise nur mein Fußball-Methadon in der Nationalmannschaft. Aber jederzeit ziehe ich meinen Verein der Nationalmannschaft vor. Das versteht sich natürlich von selbst.
Ja.
Wir hatten ja auch in der Länderspielpause viel Zeit, auch miteinander zu reden, ohne dass das Mikro eingeschaltet ist. Mhm. Wir hatten kurz darüber gesprochen, ob es eigentlich jetzt schon mal irgendwie an der Zeit ist, mal sich mal darüber zu unterhalten, ob es schon sich lohnt, wie steht denn Werder jetzt so nach 6 Spieltagen eigentlich da? Ist wahrscheinlich noch ein Ticken früh, ne?
Würdest du auch sagen, oder? Wir haben das ja immer schon so nebenbei gemacht, ne? Nach den jeweiligen Spieltagen. Weißt du, was ich vorschlagen würde? Wir haben doch Anfang der Saison das erste Mal Worum Podcast Fieber messen, ne? So, wie fühlt man sich denn so? Der W-Trend.
Ja.
Mit der 15.30 Uhr Frage.
Ja, genau.
Statt der Sonntagsfrage. Hatten wir ja angekündigt, dass wir das regelmäßig abfragen, dann in der Bubble. Wir hatten es vor der Saison gemacht. Ich glaube, das war nach dem Pokalspiel, wenn ich das richtig weiß. Ich würde einfach mal vorschlagen, wollen wir das nach Wolfsburg nochmal oder wollen wir es vor Wolfsburg nochmal?
Lass mal eben kurz gucken. Wolfsburg ist jetzt der 7. Spieltag, ne?
Ja.
Ja, also, oder lass es uns. Also man könnte ja den W-Trend jetzt nochmal anschieben und ihn dann für die Folge vor Leverkusen auswerfen.
Ja, die Frage ist, schieben wir denn nochmal vor Wolfsburg an? Weil das kann ja dann doch das Gefühl nochmal verändern, wenn man da 6-0
ja,
gewinnt.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja, du hörst mich hysterisch lachen.
Pass auf, wir stellen ihn Montag nochmal nach dem Spiel nochmal online.
Ja, genau, das finde ich gut.
Ja?
Das finde ich gut. Machst du dir einen Wecker ins Handy?
Mach ihm mir einen Wecker und
einen Knoten. Ja, das finde ich gut.
Mach ihm mir einen Knoten in X.
Ja. Ja, Träumchen, weil dann kriegt man mal so ein erstes Stimmungsbild aus der Bubble.
Ja.
Und dann können wir mal gucken, inwiefern sich das eben auch mit unseren subjektiven Wahrnehmungen abgleicht.
Ja. Und ich
könnte aber eventuell den Bias schon mal ein bisschen triggern, weil als hätte ich es vorbereitet, habe ich einen sehr interessanten Artikel in der Deichstube gelesen. Die haben so taktische und Statistikauswertungen für Werder gemacht bis einschließlich Spieltag 6. Und da sind ein paar wirklich interessante Sachen dabei, die ich teilweise überhaupt nicht gewusst habe.
Create Football ist so ein Fußball, ein Statistikportal für Fußball und die haben das praktisch im Auftrag der Deichstube so eine Statistik-Saison bisher.
Genau, haben die Werder-Werte mal ausgewertet und es geht halt eben dann auch, ist zugegebenermaßen, und darüber haben wir uns jetzt im Vorfeld auch schon unterhalten, ne, ist zugegebenermaßen, muss man das natürlich immer in den Kontext der ersten 6 Spiele setzen. Also was waren das für Gegner?
Ja.
Wie ist die Spielweise von Werder? Hat das möglicherweise auch Einfluss auf diese Statistiken? Aber trotzdem sind die Werte an sich, finde ich, halt ganz interessant. Mhm. Und wie gesagt, teilweise Sachen dabei, die ich auch so gar nicht gedacht hätte.
Ja.
Würde ich vielleicht auch sogar mal mit einem Negativaspekt einsteigen, der nämlich komplett dem widerspricht, was meine subjektive Wahrnehmung war, die ich hier auch inflationär kundgetan habe. Stichwort Antizipation von Sennelinen, beziehungsweise das Gefühl, dass Werder sehr, sehr gut ist im Passwege zustellen und Bälle klauen.
Ja, Bälle erobern da. Im Mittelfeld, sprachen wir ja auch drüber, dass das so ein bisschen Ole Werner, dieses Mann gegen Mann Risiko, ja. Aber dass es darauf abzielt, ne, da die Interception.
Genau. Und laut dieser Statistikauswertung ist Werder das drittschlechteste Team bei Interceptions im Mittelfeld.
Okay.
Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Finden wir einen Argumentationsstrang, der das relativiert? Wäre jetzt meine Frage an dich.
Ja, ich glaube schon. Also würde mir jetzt spontan einfallen, ne?
Ja.
So, weil Interception, Ballgewinne im Mittelfeld, ja. Das hängt natürlich extrem von deinen Gegnern ab,
ja.
Ne, auch. Also, ja. Glaube ich, wenn du Interception im Mittelfeld, wenn ich alleine an das Spiel gegen Bayern München denke,
ja.
Gab es davon keinen,
ja.
Glaube ich. Ja. Was aber anderen Bundesliga-Clubs vermutlich auch so geht, dass sie da keinen, ich glaube, auch Leverkusen hatte bei Bayern gegen Bayer kaum eine Interception im Mittelfeld,
ja.
Ne.
Ja, das stimmt.
So, dann kam Dortmund hatten wir Heimspiel, da waren wir lange Zeit in Überzahl. Das heißt, es kam ja auch gar nicht zu diesen Situationen im Mittel, zu diesen offenen Situationen
ja.
Im Mittelfeld, sodass halt auch per se vom, ich sag mal, von der ganzen Spielstatik Interceptions.
Ja, gegen Dortmund zum Beispiel waren wir ja auch relativ dominant, ne?
Richtig.
Ja.
Und gegen Freiburg zum Beispiel, kann ich mich erinnern, kam es auch selten zu der Situation, weil Freiburg ja auch eher hinten drin gestanden hat und dann die Bälle lang geschlagen hat, sodass die Situation, also ich weiß es nicht, ne? Aber das wären so zumindest Dinge, die mir einfallen würden, wo ich sage, da ist eine Statistik vielleicht schwierig, was Interceptions angeht, weil das natürlich ein ganz anderes Setting ist, als wenn du zum Beispiel in Hoffenheim zum Beispiel hatten wir mit Sicherheit viele Interceptions. So.
Ja.
Und gegen solche Gegner brauchst du sie auch. Ja, schwer zu sagen, aber trotzdem hast du recht, gerade weil man ja Linen so lobt und weil Ole ja und Stay ja auch und wenn man ja auch sagt, Ole, das ist auch so ein bisschen das, worauf er setzt, auf diese Ballgewinne im Mittelfeld, Mann gegen Mann. Sieht die Zahl echt mager aus.
Aber wahrscheinlich ist es wirklich erst ein belastbares Muster, wenn du alle gespielt hast. Also Stichwort Halbserie oder halt eben gesamte Saison.
Ja.
So, dann kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen ein Bild machen. Aber nichtsdestotrotz, also so als Momentaufnahme und immer in diesem von uns ja gerade erklärten Kontext betrachtet, also gegen wen hast du bislang gespielt, ne, wen hattest du noch nicht, finde ich das teilweise trotzdem ganz interessant, gerade auch wenn man auf so Individualsachen guckt. Also ich habe zum Beispiel noch gesehen, das war mir auch überhaupt nicht bewusst, bislang ist Felix Agu der Spieler der Bundesliga mit den genauesten Flanken.
Ja, das kann nicht sein.
Also, ich habe auch reagiert, aber seine Flanken sind ligaweit die genauesten mit 56%.
56% Flanken kommen an?
Ja.
Das ist ja sensationell.
Ja, also Ligaspitze. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Aber das passt auch in die Statistik, dass Werder auch das insgesamt das beste Team bei angekommenen Flanken ist.
Ja, das ist auch, wirkt auch absurd, oder?
Weil wir aber da greift ja auch das, was du gerade wieder gesagt hast. Guck dir den Spielstil an. Ne? Ist halt einfach eigentlich in erster Linie ein Indiz dafür, dass Werder einfach eine Mannschaft ist, die versucht, irre viel über die Flügel zu kommen.
Das stimmt, ja. Das kann man rauslesen, gebe ich dir völlig recht. Und trotzdem überlegt man ja auch angekommene Flanken über die Flügel, hohe Bälle. Wir haben ja nicht mal einen Kopfballstürmer.
Ja, das stimmt.
Weißt du? Also das.
Aber wir haben Jens Dale.
Richtig, ich glaube, diese Statistik kommt fast nur wegen Jens Dale.
Ja, genau. Kommt eigentlich fast nur wegen des Hoffenheim-Spiels wahrscheinlich.
Ja. Und dann weiß ich noch, Flanke, auch Cinma, das Tor gegen Augsburg war auch eine Flanke, weiß ich noch. Ja, und trotzdem ist das, also ein toller Wert, liest sich super.
Genau, klingt toll.
klingt aber, ja, aber erklärt sich vermutlich auch daraus, dass bei Gegnern wie Bayern und Dortmund und Freiburg, die wir schon hatten, die Mitte auch immer dicht war.
Ja.
Ne, und dass wir, ja, okay. Ja, es ist, also es ist interessant, gebe ich dir recht, aber wie du schon meintest, ne, man muss das halt alles, glaube ich, ein bisschen einsortieren.
Ja, genau. Aber hier noch was zum Einsortieren, und ich glaube, dass also da brauchst du gar nicht so viel Einsortierung. Hm? Romano Schmid spielt die meisten Schlüsselpässe der Liga. Das finde ich auch ganz geil. Also ich nehme mal an, Schlüsselpässe sind Pässe, die zu einem Torabschluss führen.
Ja, oder wo du besonders viel überspielst oder der vorletzte Pass oder ja, ne, genau, wo du Chance kreierst. So. Ey, und da sehe ich zum Beispiel jetzt keine statistischen großen Abweichungen, weil er war auch letzte Saison, glaube ich,
ja, genau,
schon genau, der Spieler mit den meisten zweitletzten Pässen vor, ja, Toren. Also dieser Schlüsselpass, dieser Aspekt, der ist jetzt kein statistischer Ausreißer bei ihm, sondern das konnte man auch schon in der letzten Saison,
ja,
ablesen, ne?
Ja, und das wollte ich gerade sagen, ne? Und es spiegelt sich auch komplett in der Wahrnehmung wieder, was für ein Wert der mittlerweile für uns hat, ne?
Ja, richtig.
Wirklich, ja, also einer unserer, wenn nicht sogar der konstanteste Spieler der Offensive in den letzten Monaten. Ja, deswegen.
Das liest sich doch gut.
Ja, ja, genau, das nehmen wir gerne mit. Ich habe hier noch eine Statistik zu Dux stehen, die lasse ich aber unter den Tisch fallen. Stichwort Zensur in der Kulmanokratur.
Warum?
Naja, sie sagen halt, gemessen an den Ballaktionen, die er im gegnerischen 16er hatte, ist ein Tor, ein Assist zu wenig.
Ja.
Es waren laut Statistik 29 Ballaktionen, dabei ist nur ein Tor und ein Assist rumgekommen. Übrigens auch, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, die Anekdote kann ich dir noch mal eben erzählen. Kurz bevor wir aufgenommen haben, war ich bei der Deichstube und habe an der Umfrage teilgenommen, ob Dux oder Romano Schmid die Standards in Zukunft, die Ecken in Zukunft treten sollen bei Werder. Ja, und da haben sie die Umfrage angeführt mit einer Statistik, unter anderem ja auch mit der Statistik, Werder ist das gefährlichste Team nach Ecken.
Ja. Ja?
Wer schießt die Ecken bei Werder? Marvin Dux.
Ja.
Ja. In dieser Umfrage der Deichstube, an der immerhin mehr als 3000 Leute teilgenommen haben, 86% sind dafür, dass Dux die nicht mehr schießt.
Okay.
Ja, es ist so schön manchmal. Dieser Bias ist manchmal so schön.
Ja. Ja, ja, es macht irgendwie nicht so richtig Sinn, weil, ja, genau, hier steht ja, auch, genau, ne, gefährlichstes Team nach Ecken.
Ja.
Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ja, gefährlichstes Team nach Ecken, die bei uns eigentlich fast ausschließlich Dux tritt.
Ja, und die ja auch ganz gut waren bisher.
Ja,
ne, muss man ja,
ja, klar,
sagen. Okay, aber auch das, weißt du, da wieder Thema Statistik, ne? Wenn du dann kommst zum Statistik Dux, 29 Aktionen im 16er, kaum Gefahr. Dass er Kopfbällen, ich sag mal, tendenziell lieber aus dem Weg geht, ja, sowieso, genau, ist auch, ja, kein Geheimnis. Und ja, wissen auch alle und muss er auch nicht, weil er andere Sachen kann. Aber das macht dann natürlich diese Flankengenauigkeit und die meisten Flanken und so, diese Statistik widerspricht dem irgendwie. Ne? Also,
wenn du dir Dux anguckst, der ist ja auch, also muss man ja auch mal sagen, auch in der Vergangenheit schon, Dux war eigentlich auch mindestens, wenn nicht sogar gefährlicher außerhalb des 16ers.
Ja, das ist ja auch sein Spiel. Ne? So. Ne? Klar, ja, deswegen, es ist alles immer schwierig. Trotzdem, ne, liest sich das natürlich nicht wirklich doll. Aber auch da muss man halt bedenken, ne, gegen wen hast du gespielt? Ne? So hatte er da jemanden vor sich. Ja, es ist schwierig. Trotzdem, glaube ich, was man ablesen kann, ist, Dux ist jetzt nicht gerade der Büffel vorne, der sich reinschmeißt in jeden Kopfball. So, das kann man aus der Statistik ablesen. Romano Schmid mit seiner Passstärke kann man auch, spricht auch für uns, und auch die Defensivstärke, ne, hast du hier aufgeschrieben. Die meisten gewonnenen Tacklings im 1 gegen 1. Niklas, ja, Stark, der beste Schussblocker der kompletten, ja, Liga. Ja, das liest sich natürlich geil, aber das liegt, ja, natürlich auch daran, wenn du gegen Bayern spielst, dann hast du natürlich, ja, auch 8-mal mehr zu blocken als in 7 Partien gegen Kiel, Bochum und Ne?
Ja. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei 35 Torschüssen gegen dich irgendwie mal im Weg stehst, ist größer. Ja, du hast ja recht, aber
schwierig.
Ja, und zum Beispiel, also wenn du jetzt auf Duxch guckst, ja, dass Duxch mit der beste Mann auf dem Platz gegen Hoffenheim beispielsweise war, ja, wird da halt nicht deutlich, weil da halt eben nicht aufgeführt wird, wie stark er den Pass auf Agu spielt zum Beispiel.
Ja, ja, ja. Also vor deswegen. Der roten Karte da meinst du?
Ja.
Ja.
Nee, ich meine, dieser war, oder war das Hoffenheim?
Nee, das war nicht auf, du hast recht, das war die rote Karte. Jinma, den Pass auf Jinma, wo dann, ach, ist egal.
Ja, ich meine einen Traumpass auf Agu, der den Ball in die, das war das 3:3 von Staye. Das war das.
Gegen Hoffenheim. Richtig, richtig.
Ne, wo er den Ball One-Touch lang auf nach dem krassen Fehlpass von Prass den Ball auf Agu spielt,
weil
die Mitte gibt und Staye das Tor macht.
Richtig.
Ja, egal. Also ne, es ist immer nur ein Schlaglicht auf einen bestimmten Aspekt des Offensivspiels, wo aber andere Sachen, wo die Spieler möglicherweise besser sind, halt eben dann
eigentlich auftauchen. Und was halt auch immer die Problematik ist bei Statistiken, ne, weil die halt immer nur einen Ausschnitt beleuchtet, ne, der halt irgendwie Aktionen im 16er mies, ne, klar, stimmt wahrscheinlich auch, aber wenn dann natürlich die Aktionen außerhalb des 16ers, ne, wenn man nur die betrachtet, dann ist es sensationell gut, ja, dann bist du der Wahrheit auch noch nicht näher gekommen. Ja.
Ne? Also was schreiben wir unter den Strich? Traue nur den Statistiken, die du selbst gemacht hast.
Nee, traue nur den Statistiken, die irgendwie Sinn machen. Ich glaube, ja, ey, nach
klingen.
Ja, aber man, also bist du auch bei mir, ne? Es ist ja wirklich ein ehrenwerter Ansatz, da mal Daten abzufragen. Aber wie wir schon meinten, ne, es steht und fällt natürlich immer mit der Frage, gegen wen spielst du? Hast du gespielt? Und so ganz aussagekräftig finde ich es noch nicht. Was aber ein kleines Alarmzeichen ist, wenn ich das mal so rein interpretieren darf, ist natürlich wirklich diese Interceptions, diese eroberten Bälle im Zentrum. Da legen wir, also das ist ein Das ist eine wichtige Waffe von uns, nach eigener Aussage. Ne? So wollen wir spielen. Das soll Werder Bremen-Style sein. Und da muss die Statistik dann jetzt aber auch besser werden. Denn sonst, noch kann man sagen, okay, ist Bayern, Dortmund, Freiburg und der Rest Auswärtsspiele ist schwierig. Aber wenn das einer der Matchplan, großer Teil des Matchplans sein soll, dann muss das wieder besser funktionieren. Liegt allerdings auch daran, dass Linen ja jetzt ausgefallen war.
Ja, und ich bin ja bei dir, ne? Es ist halt, also diese Statistik macht überhaupt nur Sinn, wenn man sie in genau diesem Kontext betrachtet. Es ist halt dann mal eine ganz interessante Momentaufnahme, wenn man das bedenkt, ne, gegen wen haben wir bislang gespielt und so. Mit genau diesen Sachen, es gibt Warnsignale und es gibt auch Sachen, wo man sagt, ja, da sind wir doch eigentlich ganz gut drin. Insofern interessant, aber jetzt nichts, woraus man in irgendeiner Form alarmierende Tendenzen ableiten könnte.
Oder so. Nee, aber man kann schon, aber so leichte Warntendenzen kann man ablesen, aber man kann auch, und das glaube ich schon, was diese individuellen Stats angeht, die hier mit enthalten sind, kann man, glaube ich, auch was Positives rausziehen, nämlich dass belegt ist, dass Felix Agu vermutlich in der Form seines Lebens ist. Ja. Ob er dann irgendwie Weihnachten immer noch der Flankengott der Liga ist, sei mal dahingestellt, aber man sieht schon, welchen Impact er auf das Spiel hat, ne? So viel wie noch nie, seit er bei Werder ist. Das zeigen die Statistiken. Auch Weiser mit der Passstärke, Schmied mit der Passstärke, ist nochmal eine Bestätigung der Entwicklung auch schon der letzten Saisons. Ist jetzt auch kein Zufallswert, sag ich mal.
Ja.
Ne, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und dass wir das gefährlichste Team nach Ecken sind, ist ja nun auch, Ecken sind Standards, die, da ist egal, ob du gegen Bayern oder gegen Bochum spielst. Ne? Das ist ein neutraler Wert, den man auch messen kann nach 7 Dings. Und wir da das gefährlichste Team sind, hören vielleicht viele nicht gerne, aber dass dann 86% sagen, der Mann, der die gefährlichsten Ecken in der Liga schießt, sollte bitte sofort damit aufhören.
Ja, genau. Ja, und
weiß ich nicht.
Vor allem ist es halt eben auch im Vergleich zum vergangenen Jahr, das steht auch in dem Artikel drin, ne, auch nochmal eine deutliche Steigerung. Letztes Jahr war Werder irgendwie, ich glaube, im unteren Drittel.
Ja.
bei den Standards. Sei es, wie es ist. Ich fand es so mal ganz interessant, jetzt gerade auch um sozusagen einen guten Kickstart aus der Länderspielpause wieder in Richtung Wolfsburg zu starten.
Mhm. Und wir nutzen das, um schon mal anzukündigen, dass wir dann unsere Statistik, den W-Trend, dann die zweite Runde am Montag abfragen nach dem Wolfsburg-Spiel.
Genau. Oh Gott, hoffentlich gewinnen wir.
Ja, das hoffe ich auch. Ich möchte nicht dieses komische Wolfsgeheul mit dieser Lasershow.
Lasershow, ja, oh Gott, ey, ja, echt. Ah, ist es so schlimm. Die Eventisierung des Fußballspiels, ja. Und dann auch noch irgendwie in einem halbleeren Stadion.
Ich wollte gerade sagen, zu einem Event gehören auch Zuschauer.
Ja, genau. Ja, aber Stichwort Auto House of Pain, ja.
Ja, mir gefällt es immer besser.
Ja, es passt so gut einfach. Trotzdem, Wolfsburg eigentlich die letzten Jahre nicht so ein gutes Pflaster für uns gewesen. Ich habe mal nachgeguckt. Letzter Sieg in Wolfsburg 2019.
Okay.
Also schon ein bisschen her.
Ja. Ich weiß nur, das war nach dem Aufstieg unser erstes Bundesligaspiel, genau. Wieder war auswärts in Wolfsburg. Und da haben wir ein 2-2 geholt, das weiß ich
genau,
noch.
Mit einem Traumkopfballtor von Leo Bittencourt, werde ich nie vergessen.
Richtig.
So komisch im Rückwärtslaufen. Und das erste Tor war von Lücke, mega geil. Langes Eck aus 20 Metern, halb linke Position. So geil, ich kann mich mal an diese Tore noch so erinnern, das ist so geil.
Ich liebe das, liebe das.
Ja, das war, da
hast den Namen, den Namen deiner Töchter vergessen, aber ja, das genau, weißt du noch.
Das weißt du. Da ist Füllkrug noch in die Werder-Kurve gelaufen und hat seinen Bizeps gezeigt. Das weiß ich noch. Oh mein Gott, ich erinnere es alles noch.
Und dann zwei Wochen später nach Dortmund gegangen.
Noch schlimmer, letztes Spiel Wolfsburg, das erinnere ich nämlich auch noch.
Ich nicht mehr.
Arme 2-0 Heimniederlage letzte Saison. War dieses Jahr irgendwann im Frühjahr. Wirklich sang- und klanglos 2-0 verloren.
Ja.
Ganz maues Spiel.
Kann ich mich auch dran erinnern. Und zwar so ein Spiel, so ein totales, hat mich so ein bisschen an Freiburg, ne? Erinnert mich, so ein bisschen muss ich an Freiburg denken.
Ja, das passt ganz gut, ja.
Nur vielleicht qualitativ beide zwei Stufen drunter damals. Und es war aber auch so ein Ding, was 0-0 ausgehen könnte und keiner beschwert sich, was du aber auch 2-0 gewinnen oder 2-0 verlieren kannst.
Ja, genau.
Und das war eins der ersten Spiele von Hasenhüttl, glaube ich. Ja.
Stimmt. Und das war, glaube ich, der erste Sieg unter Hasenhüttl.
Richtig, damals wurde Kovac entlassen und Hasenhüttl kam auch, ich will nicht wissen, was der verdient, aus der Premier League, Thema überbezahlter VW-Manager. Ja. Kann ich mich noch dran erinnern. Und dann haben die sich gefreut wie sonst was für so ein Kackspiel, was sie dann 2-0 bei uns gewonnen haben.
Genau. Schlimm. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diesen Verein ohnehin. Also, ach. Ich bin kein Sympathisant. War ich noch nie, werde ich auch nie sein. Finde auch so Spieler wie Arnold und so triggern mich immer irre.
Ja. Ja, ist so ein bisschen deswegen der Dominic Chor. Der Dominic Chor mit Dieselantrieb. Ja.
Hatte nicht Arnold auch gerade noch so eine Schauspielgeschichte, wo er noch eine rote Karte provoziert hat oder so?
Ja.
Ja, ne?
Die dann wieder zurück. Aber okay, lange andere Geschichte. Ja, okay, aber noch müssen wir uns damit abfinden, dass es die Autostadt noch gibt. Die Autostadt, die alles hat. Und bis Sonntag ist VW auch noch nicht abgewickelt. Da müssen wir wohl noch hin.
Wie stehen die denn eigentlich da? Die sind hinter uns, oder?
Die standen, glaube ich, gar nicht so schlecht da. Die stehen einen Platz 12, hinter uns.
Genau. Ja.
Werder 11. Mit 8 Punkten, Wolfsburg 12. mit 7 Punkten.
Genau. Haben das letzte Spiel jetzt gegen Bochum aber gewonnen.
Richtig, in Bochum.
Ja. Und davor aber, glaube ich, irgendwie 3 Spiele lang zumindest nicht mehr gewonnen, waren aber auch, glaube ich, gute Gegner.
Ja, so war das.
Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt sehe ich gerade, ja, genau.
Richtig. Und in Wolfsburg, das war so ein klassischer Arbeitssieg dann, wie Freiburg bei uns vor...
Du meinst in Bochum, meinst du?
Ja, der Sieg von Wolfsburg in Bochum war so ein bisschen wie der Sieg von Freiburg bei uns. Das war so ein klassischer Arbeitssieg. Sieg, ne, wo sie sich irgendwie, nachdem sie 3 Wochen lang nichts mehr gewonnen hatten, wo Hasenhüttl dann auch gesagt hat, so Leute, jetzt müssen wir aber. Und dann haben die da so einen unspektakulären, ja, so einen Verwaltungs 2-0 irgendwie abgerissen. Qualität haben die ja, ne, muss man ja, also die einzelnen Spieler zumindest.
Die haben auch nicht schlecht gespielt. Also ich meine mich zu erinnern, dass es am Anfang der Saison irgendwie nach 1-2 Spielen hieß, oh, die Wolfsburger haben sich gefangen. Mhm. Unglücklich gegen Frankfurt verloren. Zu Hause 1-2. Dann haben sie, glaube ich, in Leverkusen haben sie sich, glaube ich, mit denen eine richtige Schlacht geliefert. 4-3.
Richtig.
Ne? Und dann haben sie ja gegen Stuttgart sogar 2-2 gespielt. Also das ist, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Ich glaube nicht, dass man Wolfsburg irgendwie klassisch als Krisenteam
absolut nicht
sehen darf. Ne?
Im Gegenteil, ich finde das ein ganz ekliges Duell jetzt, weil wir sprachen ja schon ein paar Mal in den letzten Ausgaben auch darüber, dass dieser Startvorteil eingespielt hat, ne? Dass der 5-6 Spieltage uns hilft, ne, und uns einen Vorteil bringt und der jetzt aber so ein bisschen amortisiert ist. Und wir haben noch drüber gesprochen, dass zum Beispiel bei Hoffenheim noch Chaos war, bei Mainz noch Umbruch war. Und das galt ja für Wolfsburg auch. Die haben ja auch Spieler verloren und viele Abwehrspieler. Ich glaube, da ist nur noch Bornau ist da und andere. Ich glaube, diesen Van der Feen haben sie sehr teuer nach England zu irgendeinem Spitzenklub verkauft. Ich weiß gar nicht, ob der Lacroix noch da ist oder ob sie den auch noch im letzten Moment verkauft haben. Und die haben ja wieder, scheiß Konzerngeld, wieder so einen Mega-Stürmer Amoura geholt, der ja scheinbar eine echte Rakete ist und der jetzt es Hasenhüttl geschafft hat, dieses Team so zu formen, dass die eine gewisse eingespielt hat. Und jetzt werden sie erst gefährlich, jetzt werden sie scheiße zu spielen, glaube ich.
Ja, du, das höre ich nicht gerne.
Ja, entschuldige.
Aus Munde. Ja, genau. Das ist macht mir schon wieder Sorgen. Gerade auch mit Blick darauf, dass die ja offensichtlich, also Windsig soll angeblich in der Startelf stehen.
Ja.
Thiago Tomás.
Ja.
Amoura.
Ja, Amoura, by the way, Nationalmannschaftskollege von Mitch Weiser bald. Ja. Ne, hat immerhin schon, ich glaube, 30 Länderspiele oder so für Algerien gemacht. Mhm. Also ist schon wirklich, hat jetzt auch in den ersten Spielen, die er gemacht hat, gleich getroffen, glaube ich. Wind auch getroffen, der ist auch aus dieser Formkrise wieder zurück. Also unangenehm.
Ja. Ja, und gerade auch mit Blick auf genau diese Einschätzung. Habe ich so ein bisschen Schiss, wie es bei Werder personell aussieht. Denn bislang liest man nichts. Also ich weiß nach wie vor nicht, was mit Lienen und was mit Stark ist.
Ja.
Also bei Lienen hieß es ja die ganze Zeit, ja, also der ist bis Wolfsburg wieder fit.
Ja.
Bei Stark und Veljkovic und eventuell sogar ein Jinma müssen wir gucken, aber eher unwahrscheinlich.
Ja. Richtig.
So, seitdem habe ich jetzt aber nichts mehr gehört, habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt. Also es gibt noch nichts entscheidend Neues dazu.
Ja, die Pressekonferenz ist ja erst morgen, die Spieltags-PK. Deswegen machen wir ja auch wieder mit gefährlichem Halbwissen alles heute.
Ja. In der guten alten Worum-Podcast-Tradition.
Ich muss ganz kurz was anmelden, hier muss jemand ins Studio.
Ah, okay, dann machen wir eine kurze Jeopardy-Pause, um dann danach die Folge final abzubinden.
Ja, und dann machen wir gerade die Aufstellung, Tipp und alles, wo wir noch daneben hauen können.
So soll es sein.
Vor Wolfsburg.
Bis gleich.
Bis gleich. Ich würde mich jetzt entschuldigen für die Unterbrechung, aber so schlimm ist Jeopardy, die hören ja jetzt auch nicht.
Ich bin nicht sauer, nur enttäuscht.
Ja, dich meinte ich überhaupt nicht,
ich Kollege. Weiß. Ich wollte es trotzdem sagen. So.
Dich meinte ich gar nicht. Wir müssen Wolfsburg noch besprechen.
Ja, und müssen ist in dem Kontext auch genau das richtige Verb.
Sagen wir so, wir müssen den Matchplan oder das Spiel noch besprechen, ja. Denn über Wolfsburg an sich haben wir ja, glaube ich, wirklich alles Schlechte gesagt.
Deswegen ist die Folge so lang geworden, ja.
Richtig, ja. Ich glaube, mit Fußball hat die wenig zu tun. Aber da fällt mir nämlich gerade ein, wir haben noch gar nicht alles Schlechte gesagt. Denn, und das möchte ich zumindest nochmal erwähnen, an unsere Rainbow Warrior.
Oh, ich weiß, was kommt.
Schönen Gruß an Kevin Behrens, ja. Unseren einmal Nationalspieler. Ich glaube nicht, dass da noch viel dazu kommt.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Charakterlich als auch sportlich ist da nicht mehr allzu viel zu holen, glaube ich. Ja,
kann man bei Werder anfragen, ob sie Marco Friedl für das Spiel ausnahmsweise die Regenbogen-Kapitänsbinde geben können?
Schon überlegt, ob man irgendeinen Spieler opfern kann mit einer roten Karte für die nächsten 3 Wochen. Aber das ist es nicht wert. Ja. Ich weiß nicht, ihr habt es mit Sicherheit alle mitbekommen, natürlich großer Aufreger. Ja, es wirkt so ein bisschen, als ich es gelesen habe, wo ich dachte, mache ich gerade ein Praktikum in den 80ern oder was ist hier los? Ne? Stürmer hat sich geweigert, was war das? Regenbogen...
Trikot zu unterzeichnen, ne?
Ja, mit irgendeinem...
Mit dem Kommentar, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht, Zitat Ende.
Ja.
Ja, es ist halt, es zeigt dann immer erschreckend deutlich, wes Geistes Kind solche Leute sind. Hatte nicht Wolfsburg auch mit dem Matcher-Bruder genau die gleiche Geschichte?
So eine ähnliche.
Ah, okay.
Glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, ob es der Matcher war oder der Bruder. Es ist auch egal. Vielleicht sollten wir, und das mal ganz allgemein gesagt, ne, da regen sich dann natürlich alle auch immer zu Recht auf und es gibt ja auch 1000 gute Gründe, aber man darf, und das bei Matcher ja auch so, da war das ja eher so eine, ja, so eine radikal religiöse Nummer, ne? So ein Christen, wie soll ich sagen, so eine Bibelscharia, sag ich mal ein bisschen plump. Aber vielleicht, wir müssen uns vielleicht alle damit abfinden, Aufregung hin oder her, dass es überall den gleichen Prozentsatz Idioten und Arschlöcher gibt.
Ja.
Ja? Also warum ist das anders in einer Redaktion, beim Personal, im Baumarkt, in der Politik und in der Fußballmannschaft? Mhm. Hast du natürlich überall den gleichen Prozentsatz, an Trotteln und Vollhongs, gehe ich mal stark von aus, und der unterscheidet sich vermutlich auch nicht nach Nationalitäten oder nach Ländern, ich glaube auch in der Fußballmannschaft in Spanien oder Russland oder Tunesien hast du auch 20% Vollhongs Minimum, das ist halt einfach so und das ist, muss man sich vielleicht mit abfinden und man kann denen dann natürlich zu Recht seine Empörung mitteilen, aber am Ende, du wirst das halt, man wird es nicht wegkriegen und man muss da auch nicht dran verzweifeln. Trottel hat es immer gegeben. Lustigerweise in die andere Richtung, und dann bin ich auch fertig mit dem Thema, müsste es ja auch dann denselben Prozentsatz wie in der Normalbevölkerung an homosexuellen Profis geben.
Aber da, also ja, da, darüber wird ja auch mit Blick auf das Coming-out von aktiven Fußballprofis immer wieder hingewiesen.
Ja, aber leider hört man von denen, die trauen sich nicht, sich zu äußern. Der Prozentsatz ist bestimmt ähnlich hoch, wie bei den Idioten. Aber hören tut man immer nur die Idioten, Mann.
Ja, und das sind dann letzten Endes auch die lauteren sind. Das kennen wir auch aus anderen Teilen der Gesellschaft.
Vielen Teilen der Gesellschaft. Ach, da können wir auch nochmal irgendwie eine extra Folge zu machen. Fußball ist alles, alles ist Fußball.
Ja, nicht ohne Alkohol.
Das ist aber ganz gefährlich dann.
Ja, wirklich.
Ganz gefährlich dann. Okay, das Thema haben wir auch abgeräumt. Ich weiß nicht, wenn wir gerade dabei sind, möchtest du dich nochmal entschuldigen, dass du letzte Woche gesagt hast, es ist ja überhaupt kein Werder-Spiel an diesem Wochenende.
Ja, es tut mir so leid. Ja, ich bin da natürlich zurechtgewiesen worden, weil ich natürlich sagte, noch nicht mal ein Werder-Spiel, mit dem man sich ablenken kann. Selbstverständlich haben die Werder-Frauen vor 22.000 plus X im Weserstadion gespielt. 1-1. Das habe ich immerhin mitbekommen und es tut mir leid, dass mein Tunnelblick sich ausschließlich auf das Team der Herren-Profimannschaft begrenzte. Das war selbstverständlich keine böse Absicht.
Nein, und es ist irgendwie, stört es mich schon, dass wir das überhaupt noch betonen oder dass ich schon denke, wir sollten es doch mal ansprechen, aber ich kenne dich ja auch.
Ja, ja. Natürlich.
Da, bei dir kann man ganz schnell auf Knöpfe für schlechte Gewissen drücken. Und nur damit er nochmal alle, ich kenne dich schon so lange und ich will, nein, es war nicht deine Absicht.
Ja. Aber gut, dass du da auch nochmal für mich in die Bresche springst.
Ich habe auch für dich ein bisschen Muttergefühle.
Ja, das merke ich. Milcheinschuss. Stichwort Milch. Hashtag Milcheinschuss.
So.
Jetzt aber mal
da
auf Wolfsburg.
Da rede ich dann mit Margot nochmal drüber, genau. Über dich.
Die wird sich bedanken. Der ist jetzt gerade, weil du ihren Namen gesagt hast, ist das Herz wieder in die Hose gerutscht.
Der erste Pfannkuchen wird nicht immer der beste, ja. Habe ich immer zu Anton gesagt. So. Okay. Werden wir sportlich und damit können wir das Thema Kevin Behrens auch abhaken, weil der wird mit Sicherheit nicht von Anfang an spielen.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Gehe ich mal von aus.
Ja. Wir hatten uns die Statistiken ja schon angeschaut. Also, letzter Sieg in Wolfsburg 2019, letztes Spiel gegen Wolfsburg, Heimniederlage 0-2 im Frühjahr dieses Jahres. Und das letzte Spiel in Wolfsburg waren 2-2. Ausgleich Boré habe ich noch nachgeguckt.
Okay.
Irgendwie in der 83. oder so per Kopf. Ich meine das auch noch zu erinnern, aber sei es wie es ist. Also ein Dreier haben wir schon lange nicht mehr geholt bei denen.
Wird höchste Zeit. Ja, okay. Aber man darf auch nicht vergessen, dann haben wir jetzt seit dem Aufstieg die letzten beiden Saisons jeweils gepunktet da.
Ja.
Was nicht so verkehrt ist. Ne? Und jedes Mal haben Stürmer getroffen, die uns kurz danach verlassen haben.
True.
Ne? Mit Lücke und Boré.
Ja.
Und finde ich jetzt gar keine so schlechte Bilanz. 2-2 auswärts. Wir gehen später noch genauer drauf ein oder gleich, aber würde ich jetzt erstmal blind sagen, würde ich nehmen, 2-2.
Ich will gewinnen. Will ich immer.
Okay, das machen wir gleich. Dann lass uns noch mal ein bisschen drauf gucken, weil ich finde, ich habe das ja eben schon gesagt, ne? Wolfsburg auch ein Team, genau, wie hätte ich auch gerne am ersten Spieltag gehabt. Da stimmte dann nämlich noch gar nichts. Ne, da hatten die noch keinen Plan, dieser Amura war noch nicht im Team, es war noch keine Ordnung, in der Abwehr war noch, Leute kamen, Leute gingen und so weiter. Und es ist ja auch nicht so, dass Wolfsburg, dass du da, egal wie gut der Trainer ist, dass du da wie, keine Ahnung, in Bremen oder bei Union Berlin oder so, wo du halt noch so ein Spirit drumherum hast und auch schnell eine Mannschaft formen kannst und bilden kannst, die dann halt auch den Plan hat, okay, wir bleiben jetzt hier 2 Jahre in Wolfsburg und reißen auch was. Ja, das ist ja immer nur eine Durchgangsstation für viele Profis, wie für den ICE, der ja auch nicht jedes Mal hält in Wolfsburg, auf dem Weg nach Berlin, so viel dazu. Aber es ist halt jetzt eine zusammengestellte Truppe von, ja, super Einzelspielern mit einem erfahrenen Trainer, die jetzt in Bochum und auch davor mit den Unentschieden gegen Topclubs schon gezeigt haben, sie haben zumindest die Profi-Einstellung, ne, dass sie sich da, also, dass sie schon was leisten wollen für ihr Geld, auch wenn es Wolfsburg ist.
Das kann man auch erwarten, oder? Also, das würde mich, weil du hast ja jetzt gerade auch vor der Jeopardy-Pause hast du ja auch nochmal gesagt, ne, da ist also fluktuationstechnisch bei denen relativ viel passiert. Ich habe Wolfsburg immer als eine Truppe in Erinnerung, die gerade im Mittelfeld eklig ist. Mhm. Das mag nicht zuletzt auch an Arnold liegen oder so, aber würdest du das auch mit der Fluktuation, die jetzt erlebt haben, trotzdem so noch unterschreiben oder hat sich da etwas mehr in Richtung, ich sag mal, Ballett verändert? Oder sind das immer noch eher die grobschlächtigen Holzhacker?
Es sind ja eigentlich noch dieselben Typen, ne? Da zumindest im Mittelfeldzentrum. Und der Eindruck, dass der von Arnold geprägt ist, kann ich dir überhaupt nicht verdenken.
Ja.
Ne? Ist so. Und daneben, und der ist auch noch da, spielt ja der Svanberg in Schwede. Fand ich immer einen geilen Kicker irgendwie, aber auch eher, wie soll ich sagen, eher ein Körper. Ja. Ne? Also eher groß, jetzt auch nicht die Zaubermaus. Ja. Und dann spielten da noch hier dieser Gerhard, Linksverteidiger, zentrales Mittelfeld, im Prinzip auch ein ähnlicher Spieler. Und die sind, meine ich, ja alle noch da.
Und alle eklig.
Und alle eklig. Ja. Und aber auch die gewisse Stärke, dieses Zentrum, worauf dann auch Hasenhüttl seine Idee drumrum gebaut hat.
Ja.
Ne? So, und dann haben die schnelle Außen gehabt, immer, und da hat sich auch nicht viel dran geändert. Da spielt rechts der Baku, Riedle, Baku, ja. Übrigens auch, haben wir noch die eine Minute für diese geile Anekdote. Der Vater, Baku, kam nach Deutschland, ja, war hier auch irgendwie Profi, das war irgendwie in 80er, 90er oder so, relativ unterklassig und war riesiger Deutschland-Fan von der Nationalmannschaft. Ja, also wie oft kenne ich auch so ein paar Afrikaner kommen hierher und sind die größeren Deutschland-Nerds. Ja. Sind die spießiger als jeder. Ne, als jeder Heidja, sag ich mal. So, und bekam dann hier zwei Kinder und hat die wie genannt?
Ja, Riedle offensichtlich, weil er Fan von Kalle Riedle war. Und wie heißt das andere Kind?
Rudi.
Ja, ja,
super. Wegen Rudi Völler. Ja, ja, das war diese Rudi und Riedle. Die Tochter hätte Cleansy heißen sollen dann vermutlich. Finde ich aber eine hübsche Geschichte. Ja. Aber dieser Baku ist halt wirklich, das finde ich, einen geilen Spieler, den ich auch echt verschenkt finde da eigentlich in Wolfsburg. Schneller Mann auf der rechten Seite. Und links haben die jetzt Kaminski auf der Außenbahn, hat Hasenhüttl umgeschult. War immer so ein Flügelstürmer, ein relativ junger Pole, so ein schmächtiger Typ, der aber auch so ein bisschen ewiges Talent, konnte ihn nicht richtig durchsetzen und so. Der spielt jetzt links außen auf dem Flügel und ist da richtig gefährlich.
Ja, sowieso. Also Riedle Baku, der hat doch auch mal, der hat auch schon mal Nazio geschnuppert, ne?
Ja, richtig.
Ja. Da war er, aber da hat er meines Wissens nach noch defensiver gespielt, als er das jetzt tut. Kann das sein?
Kann sein, ja.
Ja, okay.
Aber er war auf jeden Fall rechter Außenverteidiger und ist auch für sehr viel Geld, ich glaube, aus Mainz damals zu Wolfsburg gewechselt. Ja, aber das ist immer noch das System. Die haben auch so ein bisschen, spiegelt das auch so ein bisschen unser System. Mhm. Ne? Die spielen halt auch mit einer Dreierkette hinten drin meistens, mit zwei neuen Innenverteidigern, die beide relativ frisch sind und Bornau in der Mitte. So, die hatten sonst immer die klassische Viererkette. Jetzt halt dieses 3-4-1-2 oder es ähnelt so ein bisschen unserem System. Dann hast du Baku, Kaminski außen, was bei uns dann vielleicht, machen wir gleich nochmal, sag ich mal, Köhn und Agu sind, die schnellen Außen, die dann aus diesem massiven Zentrum bedient werden sollen. Ne? Ja, und in der Mitte Swanberg Arnold oder Gerhard Arnold. So. Und dann vorne, wie wir im Prinzip, Wind, Amura und keine Ahnung, Thiago Thomas oder so. Das sind dann halt Schmied, Duxch und Weiser in den.
Ja, in dem letzten Kontext Weiser, genau, ja.
Ja, so, das ähnelt sich so ein bisschen auch dann mit diesen Sprinter außen noch als Ergänzung.
Ja. Ne? Gefährlich für unsere Defensivlinie?
Ja.
Ja.
Glaube ich ja.
Und da wär's dann wahrscheinlich wirklich Gold wert, wenn Stark wieder fit wäre, was ich leider befürchte, was nicht der Fall sein wird.
Was ist denn da der letzte Stand? Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt mit Stark an diesem Wochenende noch gar nicht gerechnet. Ich dachte, der sei noch mindestens 1-2 Wochen länger raus.
Naja, das ist ja aber dein Bias in Sachen Glasknochenkrankheit von Niklas Stark.
Das ist ein bisschen Doktor-Ferndiagnose,
ja, das stimmt. Ich hatte gelesen, dass er jetzt die letzten Einheiten wohl noch individuell trainiert hat und es bei Lienen deutlich wahrscheinlicher war, dass er fit wird, als es bei Stark der Fall war. Bei Stark ist es eher so wahrscheinlich wie bei Justin und ich glaube, Justin, das riskieren sie nicht, dass sie den jetzt schon mitnehmen. So, deswegen denke ich, wird es wieder auf Malatini hinauslaufen, oder?
Denke ich auch, ja.
Damit sind wir doch eigentlich schon bei Rate die Aufstellung, oder nicht?
Ja, sind wir im Prinzip. Und das finde ich auch gar nicht so einfach.
Ja, eben.
Dieses Mal. Also, wir waren ja das letzte Mal auch schon vor Freiburg davon ausgegangen, dass Stark es nicht schafft und Linen aber zurückkommt, dann war klar, Linen fällt auch noch aus. Mhm. Hatten wir dann Skelly reingeraten und der hat dann ja auch gespielt und hatten wir und war ein Schwachpunkt in dem Freiburg-Spiel, den Freiburg auch gezielt angespielt hat, haben wir ausgiebig beleuchtet in der letzten Folge, ne? Im Rückblick auf Freiburg. Ich glaube, Linen wird wieder spielen. Der hatte eine Gehirnerschütterung, ne? Eine Beule und ich glaube, da sind wir jetzt auch mit der Länderspielpause. Ey, der wird wieder spielen.
Glaube ich auch. Also, dann ist sowieso ja aber eigentlich interessanter. Wie sieht für dich die Innenverteidigung aus?
Wenn wir davon ausgehen, dass Stark und muskuläre Probleme, ich weiß noch, ich habe irgendwie in einer der ersten Folgen in dieser Saison meinte ich bei Stark erstmal abwarten, ob der es schafft, sich morgen früh unfallfrei eine Schale Cornflakes zu machen. Ja. Ne? Muskuläre Probleme, da gehen sie null Risiko, den schmeißen sie doch nicht rein.
Nee, glaube ich auch nicht.
Selbst wenn der zu 80% fit ist, wäre das Quatsch. Und Malatini fand ich ja gegen Freiburg auch gut.
Ja, ich auch. Genau, das wäre nämlich jetzt mein nächster Satz gewesen. Aber dann ist doch die Innenverteidigung Friedl im Zentrum, Toni Jung und Julio Malatini.
Ja, würdest du auch mitgehen, ne?
Ja.
Und du teilst den Eindruck auch, dass Malatini da auch nach dem Freiburg-Eindruck und im Vergleich zu Pieper da erste Wahl ist.
Ja. Ja, das glaube ich.
Von aus.
Das glaube ich. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was kommt denn jetzt auf außen bei dir?
Ja, wir haben ja in Freiburg zum ersten Mal, und das hatten wir ja beide nicht richtig gecallt, mit der Variante gespielt, Agu rechts und Köhn links auf den Flügeln und mit Schweizer wieder offensiv, mit Schmied hinter der Spitze oder als Spitze sogar. Agu-Köhn hat gut funktioniert, fand ich, kann man auf jeden Fall so machen. Weiser allerdings hatte ja gegen Freiburg kaum Platz und ist war überhaupt nicht wirkungsvoll.
Ja.
Das heißt, man könnte sowohl überlegen, ob man Weiser wieder auf den Flügel stellt und vorne noch mehr Sturmpower bringt, mit Top oder Gröll zum Beispiel, könnte man überlegen, meine ich nur, ne? Oder du lässt es so, das sind im Prinzip ja die beiden
Optionen. Das ist wirklich so eine gute Frage. Ich weiß das überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht sagen, was Werner da wohl macht. Mein Bauchgefühl wäre, ich würde Weiser wieder auf rechts setzen.
Und dann
Köhn links, Agu auf die Bank.
Oh, ja. Nachdem wir gerade festgestellt haben mit den Statistiken, dass er unser bester Performer ist bisher. Schwierige Entscheidung,
ja, ihn
wieder raus zu.
Total schwierig. Aber ich glaube nämlich wirklich, dass uns diese, also das fand ich, das war einer der erschreckendsten Aspekte des Freiburg-Spiels, wie Mitchell Weiser da in der Luft hing und wie uns dieser eigentlich wirklich gute Spieler die Qualität so komplett abgegangen ist auf der Position.
Ja, was aber vermutlich jeder Spieler in dieser Position, also dasselbe Problem gehabt hätte, weil es natürlich auch daran lag, haben wir ja ausführlich erklärt, ne? Stay blieb immer, musste Skelly helfen, dadurch einer weniger und sofort passt die Aufteilung nicht mehr. Und zwei Leute stehen Weiser auf den Füßen und dann kann auch unser algerischer Brasilianer halt wenig machen. Ey, das ist echt ein Herdefall. Auf der anderen Seite, Agu rausnehmen auf die Bank, ey, nee.
Aber dann,
Agu also links spielen lassen und Köhn wieder rausnehmen auf die Bank, auch nee. Und wen würdest du denn, wenn du das so machen würdest, wen würdest du denn dann vorne neben Schmied stellen?
Also, ich lege mich jetzt mal einfach fest, ja?
Ja.
Und ich gehe jetzt davon aus, das habe ich jetzt gerade noch mal überlegt, die Weiser-Geschichte, da hast du wahrscheinlich recht, die Weiser-Geschichte in der Offensive könnte wieder passen, wenn Linen wieder da ist.
Richtig.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Linen spielt, dann wäre ich bei dir. Dann würde ich sagen, Agu rechts, Köhn links, Linen im defensiven Mittelfeld. Ja. Dann wären es Schmiedi und Staye für mich auf den Achtern. Und dann wäre das vordere Trio Weiser, Duxch und
Schmiede. Nee, dann wär's Weiser und Dux.
Ja, genau, Weiser und Dux, genau. Ja, genau.
Ja. Und das wäre dann im Prinzip ja dieselbe Startelf, nur Linen für Skelly.
Genau.
weil es halt auch einfach ein Upgrade sowieso schon ist. Ja.
Aber ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, wie Weiser mit diesen Kloppern zurechtkäme.
Ich glaube sogar, dass ihm so ein hüftsteifer Arnold oder Gerhard als Gegenspieler fast lieber ist als so Leute wie Osterhage und Eggestein, die ja eher so diese drahtigen, und auch von der Qualität her. Ey, okay. Diggi, ich gehe mit dir mit. Okay. Ich glaube auch, ich habe auch nochmal gerade drüber nachgedacht, dass die Partie, die Leistung auch gegen Freiburg, auch wenn wir das dann 0-1 unglücklich verloren haben, an sich ja nicht schlecht war. Ne? Mhm. Gemessen an dem, wie das Setting war und welche Ausfälle wir hatten, gerade auf der 6 so. Haben wir ja kein schlechtes Spiel gemacht, nur Freiburg hat halt einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ist halt einfach 2 Jahre besser. Ja, uns 2 Jahre voraus sozusagen. Ich bin voll bei dir. Ich sage auch Agu rechts, Köhn links, Weiser, Schmied und ganz vorne Duxch. Gehe ich mit.
Ja, okay. Und was tippst du?
Freiburg hatte ich Niederlage getippt und lag richtig. Mhm. Wir verlieren nicht in Wolfsburg, glaube ich nicht. Wir werden davon profitieren, dass wir auswärts spielen, dass der Druck bei denen liegt, dass die auch andere Ziele haben als wir, dass die kommen werden und auch den Anspruch haben und das kommt uns entgegen. Ich sage, wir gewinnen oder unentschieden. Ich sage nochmal 2-2, ein drittes 2-2. Du sagst das,
ich sag 3-1 Wolfsburg.
Okay.
Ich glaube, dass wir das verlieren. Und ich hoffe und bete, dass ich falsch liege.
Ja.
Okay. Ich würde sagen, wir haben unsere Schuldigkeit getan.
Ja, warte kurz, ganz kurz. Nur zur Kontrolle, gibt es noch ein Frauen-Werder-Spiel?
Ich habe nachgeguckt, haben im Weserstadion zumindest nicht. Das ist schon mal wichtig. Aber wenn du möchtest, weil es dich interessiert, schauen wir doch nochmal zur Sicherheit nach. Ja, am Samstag um 12 spielt Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt.
Ja, das ist doch ein schönes Vorprogramm, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein schönes Vorprogramm für Sonntagabend. Ja.
Nee, Beschwerdemails bitte an worumpodcast@gmail.com.
Ja, ich meine nur, die müssten sehr lange spielen. Ein schönes Vorprogramm für alles Mögliche ist es natürlich. Ich finde es überhaupt, das ist wieder ein geiles Bundesliga-Wochenende. Ja. Dortmund-Pauli heute Abend.
Fängt an.
Gucke ich mir auf jeden
morgen
Fall
an.
Morgen Abend. Stimmt, heute ist ja Donnerstag. Ja. Morgen Abend. Ja. Dann ist ja Samstagnachmittag, finde ich auch echt für Feinschmecker, Leverkusen-Frankfurt.
Mhm, stimmt.
Finde ich ja auch ein total leckeres Spiel. Abends dann Bayern-Stuttgart.
Oh ja, stimmt. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Und dann ist ja erst Sonntag.
Ja. Ist noch ein bisschen hin.
Ja, das stimmt.
Dann können wir ein paar Mal vor dem Podcast. Ja, wollte ich gerade sagen, wir müssen die Folge noch 3-4 Mal hören. Ihr Lieben, wir ziehen jetzt hier einen Strich. Es ist Donnerstag, ihr müsst noch durch den Freitag und dieses Mal ausnahmsweise auch durch den Samstag, bis Werder spielt. Sonntag 17:30 Uhr im egalsten Stadion, vielleicht im zweitegalsten Stadion der Liga oder im drittegalsten, egal, aber auf jeden Fall in einem sehr egalen Stadion in Wolfsburg am Sonntag um 17:30 Uhr. Thomas und ich gucken, sagen wir mit gemischten bis eher pessimistischen Gefühlen in Richtung des Spiels, aber wir würden uns einmal mehr gerne täuschen. In diesem Sinne, drückt die Daumen.
Nichts dagegen, ein paar Wölfe zum Abschuss freizugeben. Oder wie es ja heute heißt, wie es ja heute politisch entnehmen. Wir entnehmen. Wir entnehmen die Wölfe aus der Bundesliga. Ach, ich weiß es auch nicht. Auto House of Pain, ihr Lieben. Verfahrt euch nicht Richtung Autobahnkreuz. Bleibt tapfer. Guckt Vereinsfußball. Ja, schöne Restwoche. Schönes Spiel. Nächste Woche neue Folge. Und neuer W-Trend. Fiebermessen.
In diesem Sinne, ihr Lieben.
Was ist das, die Pause, die du dann rausschneiden musst gleich, oder was?
Nö, wieso? Ich hätte da jetzt einfach abgeschnitten.
Ach so, in diesem Sinne, ihr Lieben.
Ja.
Okay, aber dann nimm zumindest das hier noch kurz mit rein.
Tschüss. Ja, genau. Mach's gut, ihr Süßen. Bis dann. Ciao.
Danke fürs Hören.